am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt, wo hat er das nur her? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen. Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Seine Schwestern leben doch auch alle bei uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, der nicht in seiner Heimatstadt seiner Verwandtschaft, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und in seiner Familie. Deshalb konnte er dort überhaupt keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Dann rief er die 12 zu sich und fing an, sie zu zweit auszusenden. Er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister und befahl ihnen, außer einem Wanderstab nichts mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld. Sandalen dürft ihr angezogen lassen, aber nicht zwei Hemden übereinander. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und auch nicht anhören wollen, dann zieht gleich weiter, schüttelt den Staub von euren Füßen ab und zeigt ihnen so, dass ihr sie dem Urteil Gottes überlasst. Die 12 machten sich auf den Weg und predigten, dass die Leute ihre Einstellung ändern sollten. Sie trieben viele Dämonen aus, rieben viele Kranke mit Öl ein und heilten sie.
Vielen Dank, Saskia. Vor einigen Jahren, erstmal herzlich willkommen, auch von mir. Mein Name ist Tobi, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt, Kirche für Potsdam. Und ihr habt schon gemerkt, ich möchte direkt anfangen. Ich möchte direkt auch erzählen, wie ich mal abgelehnt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das noch erzählen soll, weil Christian hat so eine beeindruckende Story erzählt. Und jetzt denke ich mir, meine Geschichte ist nicht ganz so schlimm. Die Ablehnung, die ich erfahren habe, die habe ich recht gut verkraftet. Es war so, wir haben als Studentengruppe, ich war in Gießen, habe da studiert und war da in einer christlichen Studentengruppe und wir haben freitagsabends ganz oft Kaffee und Tee verschenkt an die Studenten und Menschen, die da so freitags nachts durch die Straßen gingen, durch die Innenstadt. Da standen wir an einer Stelle und haben immer Kaffee und Tee verschenkt. Wir wollten den Menschen etwas Gutes tun, haben ein paar Kekse verteilt und so weiter. Wollten natürlich auch mit Menschen ins Gespräch kommen, wollten uns ihre Fragen anhören, ihnen Fragen stellen und so weiter. Und viele kamen vorbei und haben das auch tatsächlich angenommen und wir hatten einige gute Zeiten, gute Gespräche da. Und ich erinnere mich an einen Mann, der kam und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, möchtest du einen kostenlosen Kaffee? Kannst du ihn auch einfach so mitnehmen, to go? Oder wir stellen uns hier ein bisschen hin, reden ein bisschen. Also ein Kaffee gratis oder Tee. Und er war total begeistert, hat gesagt, oh ja, gerne. Das ist ja voll cool, dass ihr das macht. Und ich war gerade dabei, ihm den Kaffee einzugießen. Da fragt er, und wer seid ihr denn? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind Campus für Christus, eine Studentengruppe, christliche Studentengruppe. Und da hat er gesagt, ach so, nee, dann will ich keinen Kaffee. Und ist einfach gegangen. Eine andere Frau hat auf dieselbe Frage und Antwort mir dann vorgeworfen, dass wegen Menschen wie dir werden Weltkriege angefangen. Das war so die Ablehnung, die ich erfahren hatte damals. Und wir wollten nur Kaffee verteilen. Wir wollten Menschen einfach nur mal ein bisschen was Gutes tun. Mal ein bisschen ein Licht sein in der Stadt. Ein bisschen Menschen glücklich machen und ermutigen und wach machen an einem Freitagabend. Und sie haben uns teilweise abgelehnt, einfach nur, weil wir Campus für Christus hießen. Weil wir kein Sportverein waren, weil wir keine politische Partei waren, sondern Christen. Und es ist interessant, dass Jesus und die Botschaft von ihm durch die Zeiten, von Anfang an, immer wieder, in allen Kulturen, in allen Menschengruppen, in allen Stellungen, in jeder Richtung, immer wieder auch auf Ablehnung trifft. Und ich finde es total bewundernswert und schön, dass ihr noch nicht rausgegangen seid. Denn das heißt, bisher gehört ihr noch nicht so stark dazu, dass ihr ablehnend reagiert. Das ist schon mal ganz schön gut und ermutigend. Wir sehen auch im Markus-Evangelium und ganz besonders in dieser Geschichte hier, dass Jesus abgelehnt wird. Wenn wir 3 Wochen zurückgehen, vor 3 Wochen hat die Predigt damit aufgehört in Markus 3, Vers 6, wie die Pharisäer, die religiöse Elite, die religiösen Anführer und die Männer von Herodes Antipas, von dem König, der damals in dieser Region regiert hat oder die Geschäfte geleitet hat, wie die sich zusammengetan haben, um Jesus umzubringen. Die haben sich zusammengetan und überlegt, wie können wir Jesus umbringen. Das war die Elite der damaligen Zeit. Also die Anführer, die Priester, die Pastoren, die Leute, die was zu sagen hatten, die Politiker, die Regierung, die haben gesagt, wow, diesen Jesus, der hängt mit so schlechten Menschen ab, der tut Sachen, die passen nicht in unser Weltbild, die gehören einfach nicht hierhin, die passen nicht dazu, den lehnen wir ab. Wir wollen ihn umbringen. Und jetzt in Markus 6 kommt Jesus an einen ganz anderen Ort, zu ganz anderen Menschen, nach Nazareth in seinen Heimatort. Und Nazareth, heutzutage ist das eine relativ große Stadt, aber damals war es ein kleines Dorf. Vielleicht 200 Leute haben da gewohnt, vielleicht 300, okay? Lassen wir es mal, 300 Leute haben da gewohnt. Es war klein, unbedeutend, außerhalb der Bibel wird Nazareth keinmal erwähnt. Es war Niemandsland. Da hat nicht die Elite gelebt, sondern da waren die ganz Bodenständigen, die Bauern, die Handwerker, die jeden Tag mit ihren Händen gearbeitet haben und gelebt haben, die ganz einfachen Menschen. Und Jesus kommt und sie sind erstaunt. Sie sagen, oh, was sind das für Wunder, die er tut? Was ist das für eine Weisheit, mit der er redet? Das ist ja unglaublich. Und dann lesen wir diesen Halbsatz oder diesen Satz am Ende von Vers 3, und sie ärgerten sich über ihn. Das Wort, das da im Griechischen steht, das kann man auch mit Skandal übersetzen. Für sie war es ein Skandal oder sie haben einen Skandal daraus gemacht, aus dem wer Jesus war. Und sie haben ihn abgelehnt. Sie ärgerten sich über ihn. Ich finde es total interessant, dass Jesus nicht nur bei der Elite aneckt und abgelehnt wird, sondern dass er scheinbar auch bei dem ganz einfachen Volk, ja bei seiner eigenen Familie, bei den Nachbarn, die jeden Tag mit ihm gelebt haben, aneckt und abgelehnt wird, nicht angenommen wird. Nur von einem kleinen Teil, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und das schließt mit ein, nur einige wenige kamen zu Jesus, haben ihm vertraut, haben ihm geglaubt, haben ihn angenommen und wurden dadurch geheilt. Es ist ganz egal, wo du herkommst, in was für einer Kultur du groß geworden bist, ob du zur Elite gehörst oder ob du zu der großen Mehrheit der Bevölkerung gehörst, ob du reich bist oder arm, ob du klug bist und einen Master hast oder keinen Schulabschluss. Es ist ganz egal. In jeder Schicht, in jeder Kultur, in jedem Volk, egal wie du aufgewachsen bist, es gibt Punkte, an denen Jesus in deinem Leben anecken wird. An dem Jesus bei dir vielleicht aneckt. Und deswegen lehnen einige, egal ob in der DDR groß geworden oder in Gießen, da wo ich studiert habe, groß geworden, lehnen Menschen Jesus ab, weil er aneckt, weil er nicht mit dem übereinstimmt, was ich denke. Vielleicht fühlst du dich von Jesus angegriffen. Du merkst, wie das, was er sagt, wie er lebt, nicht mit deinen Vorstellungen übereinstimmt. Und jetzt gibt es manche Menschen, die würden sagen, okay, weißt du, so das Liebesding von Jesus, ja, dass du alle Menschen lieben sollst und so weiter, das finde ich richtig toll. Ich habe da mit vielen Menschen in meinem Alter, auch während meines Studiums, habe ich immer wieder darüber geredet. Und sie finden das mit, du sollst deinen Nächsten lieben und so weiter und du sollst für andere Menschen da sein. Diese Botschaft von Jesus finden sie echt gut. Oder dass Jesus gekommen ist und dass Gott die ganze Welt liebt und dass er alle Menschen lieben will, das finden sie toll. Aber wenn man sagt, Oder wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, als nur durch mich. Da sagen sie, das passt nicht mit meinem Weltbild überein. Das stimmt nicht mit mir überein. Das eckt bei mir an. Und deswegen kann ich nicht glauben, dass das, was dieser Jesus sagt, stimmt. Ich weiß nicht, was deine Punkte sind in deinem Leben, wo Jesus aneckt. Wo du Schwierigkeiten hast mit der Lehre von Jesus. Aber wenn wir nur mal für einen Moment annehmen, dass das, was wir glauben, tatsächlich stimmt, nämlich dass Jesus Gott ist, der Mensch wurde, der auf dieser Welt gelebt hat, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dann sollten wir davon ausgehen, dass er immer mal wieder uns und unser Weltbild und unsere Vorstellungen von Gott und wie die Welt funktioniert aneckt. Herausfordert, provoziert. Das sollte uns nicht überraschen, dass Jesus anders denkt über das Leben als wir, wenn er wirklich der ist, der er behauptet zu sein, nämlich Gottes Sohn, gestorben und auferstanden. Das sollte uns überhaupt nicht überraschen, dass Jesus immer und immer wieder aneckt. Und die Frage ist dann für uns, lehnen wir ihn dann ab, so wie die Menschen in Nazareth? Oder nehmen wir ihn an? Lassen uns herausfordern, teilweise vielleicht von ihm ein bisschen provozieren. Und nehmen die Ecken und Kanten, die er auch in unserem Weltbild aufzeigt, nehmen wir das an, dass er das aufzeigt, dass er aneckt. Und vertrauen wir, dass er, der Gott ist, tatsächlich mehr weiß und die Ahnung hat davon, wie die Welt funktioniert. Warum eckt Jesus immer wieder an und wird abgelehnt? In Vers 3 lesen wir, er kommt in seine Heimatstadt und die Leute, die fragen, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und die Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter? Ist das nicht Jesus? Ist das nicht der kleine Typ hier, mein Nachbarsjunge, der immer durch die Straßen gelaufen ist und Steine in den Fluss geschmissen hat? Das ist doch Jesus, der hier gearbeitet hat als Bauarbeiter. Der war doch Tag für Tag, der hat doch mein Haus gebaut. Ist das nicht der? Wie kann der denn behaupten, jetzt hier Gott zu sein, der Messias, der Retter für Israel und für die ganze Welt? Übertreibt der nicht ein bisschen? Das ist doch der, ich meine, der hat hier die Balken geschleppt und mir mein eigenes Haus aufgebaut. Jesus kann doch nicht behaupten, Gott zu sein. Seht ihr, warum Jesus aneckt in seinem Heimatort? Nicht, weil er Wunder tut, nicht, weil er ganz große Weisheit lehrt, sondern weil er so normal ist, so menschlich, weil er so nahbar ist. Weil er ein ganz normaler Mensch geworden ist. Und das kriegen die Bewohner in Nazareth nicht zusammen. Jesus kann doch nicht behaupten, Gott zu sein und gleichzeitig hier als kleiner Junge durch die Straßen laufen und von seinem Vater lernen, wie man ein Haus baut. Das soll Gott sein? Das kriegen sie nicht zusammen. Und es ist interessant, und ich habe uns mal zwei Punkte mitgebracht, wie dieser Punkt, dass Jesus Mensch ist, so menschlich, so einfach so normal, wie das unsere Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert, immer wieder herausfordert, immer wieder provoziert und wie er da bei uns aneckt. Zunächst einmal, stellt die Menschlichkeit von Jesus unsere Vorstellungen davon, was das Ziel von unserem Leben und das Ziel von Erlösung und Errettung ist, auf den Kopf. Oder man könnte sagen, es erschüttert unsere normalen menschlichen Vorstellungen davon, wohin wir uns als Menschen bewegen sollten, was das Ziel von Erlösung und Errettung ist. Ich möchte euch das mal kurz erklären, wie ich das meine. In allen Religion. Überall auf der Welt. Alles, was sich Menschen überlegen. Wie Gott funktionieren könnte. Und wie sie sich Gott vorstellen. Und wie sie diese Erde, diese Welt betrachten. Und ihr eigenes Leben. Ihren eigenen Körper. Ihre Menschlichkeit. Überall geht es darum, diese Menschlichkeit hinter sich zu lassen und irgendwo aufzusteigen, in irgendein Nirvana, in irgendein Nichts, in irgendein Paradies, wo man nur noch wie ein kleiner Engel auf einer Wolke schwebt und Harfe spielt oder irgendwie sowas. Das sind die ganz normalen menschlichen Vorstellungen, wenn es darum geht, wie können wir errettet werden von dieser Welt, in der so viel Schmerz und so viel Leid ist. Wie können wir davon erlöst werden? Dann ist es immer die Vorstellung, wir müssen irgendwie weg davon kommen. Wir müssen weg davon kommen. Das war auch die Vorstellung von den Menschen damals in Nazareth. Und deswegen war es für sie unvorstellbar, dass Gott das Ganze umdreht. Dass es eben nicht darum geht, dass wir Menschen uns irgendwie irgendwann verlassen, diese Welt verlassen, unseren Körper hinter uns lassen und irgendwann als Geisteswesen irgendwie in der Nähe Gottes irgendwo rumschwirren oder sowas, sondern dass Gott selber Mensch wird, einen Körper bekommt, Fleisch und Knochen ist, dass er aufwächst als kleiner Junge. Das zeigt uns schon, und die Bibel macht uns das immer und immer wieder klar, dass der Weg Gottes und das Ziel für dein und mein Leben, das Ziel für unsere Menschlichkeit und für unsere Welt, es nicht ist, dass irgendwann mal alles nur geistlich wird und wir irgendwann in irgendeinem Art Paradieszustand umherschwirren, sondern dass Jesus gekommen ist, Mensch geworden ist, um unsere Menschlichkeit zu erlösen. Nicht um uns von unserer Menschlichkeit zu erlösen, sondern um unsere Menschlichkeit, um unseren kranken Körper gesund zu machen, um unsere Welt, die leidet und die wartet und die nicht perfekt ist, perfekt zu machen und gesund zu machen. Jesus ist nicht gekommen und er ist nicht gestorben und auferstanden, damit wir irgendwann diese Welt verlassen können, sondern er ist gekommen und gestorben und auferstanden, um diese Welt zu erneuern. Um dein Leben zu erneuern, gesund zu machen, zu heilen, zu reinigen. Seht ihr, in der Bibel wird uns Jesus immer wieder vorgestellt, dass wenn Jesus wiederkommt und diese Erde erneuern und gesund machen wird, dass alle, die dann an ihn glauben, einen Körper haben werden, wie Jesus ihn nach seiner Auferstehung hatte. Und lies dir zu Hause mal Lukas Kapitel 24 durch, nach der Auferstehung von Jesus. Wie normal er ist, wie menschlich. Er sagt zu seinen Jüngern, die denken, wow, 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 ein Geist, irgendwas ganz Verrücktes ist hier, jetzt ist Jesus auf einmal da vor uns. Das muss ja ein Geist sein. Und er sagt, nein, hier, fasst mich an. Ich bin ein ganz normaler Mensch, aber jetzt habe ich einen Körper, der nicht mehr so krank ist wie vorher, sondern der gesund ist, der perfekt ist, der heile ist. Der so ist, wie es ursprünglich gedacht war. Jesus sagt sogar, gebt mir Fisch zu essen, auch nach meiner Auferstehung, ich bin auferstanden, esse ich noch Fisch und brauche Frühstück. Seht ihr, wir stellen uns das manchmal so vor, dass wenn Jesus wiederkommt und wir irgendwie im Himmel sein werden oder sowas, das ist, wir werden nicht wie Geisteswesen über den Boden schweben. Wir werden gemeinsam essen. Wir werden singen. Es wird Musik da sein. Wir werden tanzen. Wir werden Freunde sehen und umarmen. Wir werden Zeit miteinander verbringen. Wir werden arbeiten. Wir werden kreativ sein, Dinge erschaffen. Wir werden am Strand sitzen und den Sonnenuntergang sehen und hören, wie die Wellen ans Ufer rauschen. Nur dann in einer absolut perfekten Welt. In einer Welt, in der es keine Schmerzen mehr gibt. Weil Jesus Mensch geworden ist. Weil er, Gott selber, zu uns gekommen ist, um uns zu heilen und gesund zu machen. Das ist das Ziel von Erlösung. Das ist das Ziel von der Erlösung. Und Jesu Menschlichkeit verändert nicht nur das Ziel von Erlösung oder erschüttert unsere Vorstellung von dem Ziel von Erlösung, sondern es verändert auch unsere Vorstellung vom Grund unserer Erlösung, von dem Grund, von der Grundlage unserer Errettung. Auch darin unterscheidet sich die Botschaft von Jesus wieder fundamental von allem, was sich Menschen überlegt haben, von allem, was alle Religionen lehren. In allen Religionen der Welt musst du irgendwas ganz besonders toll tun, musst du etwas machen, musst du etwas schaffen, du Mensch, um irgendwie zu Gott zu kommen. Und auch die Juden in der damaligen Zeit, sowohl die Elite als auch die einfachen Menschen in Nazareth, haben genau das gedacht. Sie haben die Gebote eingehalten und haben sich angestrengt und haben ganz viel gebetet, um irgendwie Gott nahe zu kommen. Und jetzt auf einmal sagt dieser kleine Mensch, dieser Jesus, den man als fünfjährigen Jungen als Nachbarn kennt, sagt auf einmal, ich bin Gott. Und du musst nichts weiter tun, um zu Gott zu kommen, als zu mir zu kommen. Wisst ihr, was Jesu Menschlichkeit bedeutet? Dass jeder zu Gott kommen kann. Jeder. Nicht nur die Elite, nicht nur die besonders Frommen, nicht nur die besonders Schlauen, nicht nur die ganze Bibel auswendig kennen, sondern jeder. Jeder, sogar die ganz einfache Landbevölkerung in Nazareth. Die von der ganzen Welt eigentlich verachtet wurde. Das Niemandsland. Die Menschen, die keiner auf dem Schirm hat, die können zu Gott kommen. Und das eckt an. Das eckt an bei uns Menschen. Denn wir stellen uns das immer so vor, als könnten wir Gott ja irgendwie beweisen, dass wir seine Liebe und seine Annahme verdienen. Und wir strengen uns an und sind ganz besonders fromm. Und wir lieben unsere Nachbarn mit allem, was wir haben. Und wir versuchen ganz genau alles zu halten, was in der Bibel steht. Und wir strengen uns an und versuchen, so uns Gottes Liebe zu verdienen, seine Annahme, seine Anerkennung zu verdienen, unsere Erlösung, unsere Errettung selber zu verdienen. Und Jesus sagt, hey, guck mal, darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, was du tust. Ich werde selber Mensch. Du kannst einfach zu mir kommen. Und was ist das, was die Menschen in Nazareth von Jesus trennt? Es ist ihr Unglaube. Und Glaube heißt, komm zu Jesus und vertrau einfach nur ihm, dass er alles getan hat. Diese Botschaft, und auch wegen dieser Botschaft wurde Jesus in Nazareth abgelehnt und wird auch immer wieder von uns, von Menschen heute abgelehnt. Weil diese Botschaft unseren menschlichen Stolz angreift. Denn wenn es so einfach ist, zu Jesus zu kommen, wenn es so einfach ist, zu Gott zu kommen, gerettet zu werden, dann kann das ja wirklich jeder. Dann bringt mir das ja gar nichts, dass ich mein Leben lang fromm bin. Dann kann ja der unmoralischste Mensch dieser Welt, kann dann ja zu ihm kommen und kann gerettet werden. Obwohl er so schlimme, böse Dinge tut. Dann kann ich ja gar nicht mehr stolz sein und sagen, wow, ich habe für Gott gelebt mein ganzes Leben. Und deswegen darf ich in den Himmel oder darf ich Erlösung erfahren, darf ich einen Körper bekommen, einen Auferstehungskörper, der perfekt ist, der geheiligt, gereinigt ist. Dann kann das jeder und dann bedeutet das, dass wir alle Menschen auf dem gleichen Level sind, auf der gleichen Stufe vor Gott. Die Bibel macht das ganz klar. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder und brauchen diesen einen Grund für die Errettung, nämlich den Glauben an Jesus und sonst nichts. Sonst nichts. Du kannst dir deine Errettung, du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Ich habe tatsächlich Menschen erlebt, mit denen ich geredet habe, die, wenn ich ihnen das gesagt habe, die ärgerlich auf mich wurden. Und die gesagt haben, wenn das so ist, wenn ich nichts dazu beitragen kann, Das glaube ich nicht, das will ich nicht glauben, das kann so nicht sein. Ich will etwas leisten, damit Gott mich liebt. Die Botschaft von Jesus eckt an unserem Stolz. Und was ich spannend finde, ist, dass nicht nur Jesus abgelehnt wird von den Menschen in seinem Heimatdorf, sondern dass er auch seine Jünger, seine Freunde, die ihm nachfolgen, vorbereitet und ihnen sagt, auch ihr werdet Ablehnung erfahren. Auch ihr werdet abgelehnt werden. Seht ihr das? Ab Vers 7, da ruft er die 12, seine 12 engsten Freunde zu sich und schickt sie aus. Zu zweit, immer in Zweierpaaren, sendet er sie in die Dörfer ringsherum und er sagt, hey Leute, predigt meine Botschaft, sagt, dass ich Gott bin, sagt, dass ich gekommen bin, um diese Welt zu retten. Und dann einige interessante Punkte. Ihr dürft Sandalen anziehen, aber nicht zwei Hemden übereinander. Wenn ihr in einem Haus aufgenommen werdet, dann bleibt da so lange, bis ihr wieder weiterzieht. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Menschen euch ablehnen. Auch euch, sagt Jesus, werden die Menschen ablehnen, wegen der Botschaft, die ihr verkündet. Dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott erreichbar geworden ist, dass Gott nahbar ist, dass man nicht zu Gott kommen kann durch seinen eigenen Verdienst, sondern alleine durch den Glauben an Jesus und dass jeder zu Gott kommen kann. Und es sind einige Punkte, die Jesus ihnen hier deutlich macht, was er von diesen 12 Jüngern erwartet, wozu er sie einlädt, zu was für einem Leben. Nein, die Punkte hier mit Sandalen und zwei Hemden übereinander und so weiter, die galten für diese 12 damals in dieser Situation. Ja, es ist nicht schlimm, wenn du heute zwei Hemden übereinander hast oder zu Hause noch ein paar Sandalen hast oder ein paar normale Schuhe, keine Ahnung. Und Wanderstab hat heute, glaube ich, auch keiner mitgebracht. Aber die Prinzipien dahinter, die gelten für alle Nachfolger von Jesus bis heute. Jesus will von seinen Jüngern, Jesus sagt, ich möchte, dass ihr abhängig seid von den Menschen in diesem Fall. Ja, ich möchte, dass ihr, er drückt damit aus, ich möchte nicht, dass ihr genug Geld mitnehmt, um euch ein schönes Hotelzimmer am Rand der Stadt zu leisten, euch da einzuquartieren und einmal in der Woche in die Stadt reingeht, ein bisschen predigt und dann wieder raus. Nein, ich möchte, dass ihr euch einladen lasst, dass ihr bei den Menschen seid, dass ihr nah an den Menschen dran seid. Das drückte in der damaligen Kultur, wenn man sich einladen lässt, noch viel mehr als heute, drückte das Respekt und Demut aus. Ich möchte, dass ihr die Menschen, denen ihr meine Botschaft weitergibt, dass ihr sie respektiert, dass ihr demütig seid, dass ihr sie liebt, dass ihr dient. Ich möchte, dass ihr Kranke heilt. Ich möchte, dass ihr Dämonen austreibt, dass ihr für Menschen betet, dass ihr da seid, dass ihr mit am Leben der Menschen dran seid. Und seht ihr, so haben die Christen von Anfang an, Historiker aus Rom und so weiter, aus dem Römischen Reich beschreiben das. So haben die Christen von Anfang an ein Leben geführt, das absolut unglaublich attraktiv und dienend war. Unglaublich attraktiv und dienend. Sie haben alle Menschen angenommen. Sie haben Menschen geliebt. Sie haben Menschen für sich um Kranke gekümmert. Sie haben Menschen, die nichts zu essen hatten, haben sie versorgt. Sie waren da, haben Gutes für die Stadt getan, in der sie gewohnt haben. Sie haben sich nicht rausgezogen aus der Stadt, sondern sie waren aktiv da für ihre Nachbarn, für ihre Kollegen, für ihre Mitmenschen. Von Anfang an haben die Christen ein unglaublich attraktives Leben gelebt. Und andere Menschen haben gedacht, wow, das ist eine krasse Gruppe. Die bringen sich ein, die geben Vollgas, die dienen uns, die lieben uns. Und gleichzeitig haben die Christen die Botschaft verkündet, dass nicht der Kaiser Gott ist, sondern Jesus. Und dass die Vorstellungen der Menschen, durch ihre eigene Gerechtigkeit irgendwie errettet zu werden und dieses menschliche Leben hinter sich lassen zu können, dass die nicht stimmen. Sie haben die Botschaft verkündet, dass Jesus Gott ist und dass Jesus Mensch geworden ist. Und deswegen, obwohl sie so ein unglaublich attraktives, dienendes Leben geführt haben und gut Menschen Gutes getan haben, wurden sie abgelehnt, teilweise sogar verfolgt für die Botschaft von Jesus. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Sowohl Annahme als auch Ablehnung bleiben und erwarten die Jünger von Jesus, die Menschen, die an Jesus glauben und mit ihm unterwegs sind. Weil diese Botschaft immer noch dieselbe ist und weil dieser Jesus immer noch derselbe ist wie damals. Und ich möchte, wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich, dass du dir jetzt mal folgende Frage stellst. Wurdest du in den letzten 5 Jahren ein paar Mal abgelehnt für deinen Glauben an Jesus? Wenn nicht, dann bist du vielleicht zu feige, die Wahrheit zu sagen, die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Vielleicht verkriechst du dich. Oder du sagst immer nur das, was die Menschen gerne hören wollen. Vielleicht lebst du sogar ein attraktives und dienendes Leben, aber wenn Menschen nicht hören wollen, dass Jesus der Herr ist und dass man gerettet wird, indem man an ihn glaubt, dann schweigst du lieber. Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit einer Freundin aus Studienzeiten, die nicht an Jesus glaubt, mit der ich schon viel geredet habe. Und dann hat sie mich gefragt, ja, Tobi, wie ist das denn? Sagst du, ich muss glauben, dass Jesus Gott ist, damit ich gerettet werden kann? Und ich merkte so in mir, oh, ich will nicht, dass du sauer auf mich bist. Was sage ich jetzt? Und dann habe ich versucht, vorsichtig zu formulieren. Aber ich habe auch versucht, ihr das zu sagen, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass Jesus sagt, glaub an mich und du wirst gerettet. Ich will nicht feige sein und schweigen über die Punkte von Jesus, die bei anderen anecken. Ich will es nicht allen recht machen. Auf der anderen Seite, wenn du andauernd nur aneckst, und solche Menschen gibt es auch, solche Christen gibt es auch, ich kenne einige. Wenn du andauernd nur aneckst, weil du lieblos bist und anderen nur deine Wahrheit in den Kopf reinhämmerst, wenn du aus kleinen, unwichtigen Punkten Megapunkte machst, wenn du dich lieber streitest, als in Frieden miteinander zu leben, wenn du auf andere Menschen verächtlich herabschaust, weil sie ja nicht den Glauben und die Weisheit haben, die du hast. Wenn du aneckst, weil du ein blöder, bescheuerter Typ bist, dann läuft da etwas schief. Dann eckst du nicht an, weil du so lebst wie Jesus, sondern weil du dich vielleicht in deiner Opferrolle als Märtyrer ganz besonders wohlfühlen willst und denkst, ja, ich nehme alle Ablehnungen der Welt auf mich und Jesus wird mich deswegen ganz besonders lieben und so weiter. Seht ihr, das ist spannend, das ist eine unglaubliche Herausforderung, diese Balance zu halten. Wie können wir es schaffen, auf der einen Seite ein Leben zu leben, das alle Menschen umarmt? Ein Herz zu haben, das Ja sagt zu Arm und Reich, zu Rechts und Links, zu AfD und Linke, egal was der andere wählt, egal was ich wähle. Zu Ausländern und Deutschen, zu Moslems und Christen und Hindus und Atheisten. Und allen Menschen zu sagen, ich liebe euch und ich diene euch und ich gebe mein Leben für euch. Und gleichzeitig zu sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie schaffen wir das? Ein Hinweis finden wir in dem Text. Ich habe das vorhin ein bisschen übersprungen in Vers 3. Da sagen die Leute in Nazareth, Jesus, ist das nicht der Sohn von Maria? Ist das nicht der Sohn von Maria? Und in der damaligen patriarchalen Kultur war das so, dass man immer, immer, immer nach seinem Vater genannt wurde. Der Nachname war immer gegründet auf den Vater. Und die sagen nicht, Jesus, bist du nicht der Sohn von diesem Josef, den kennen wir? Nein, nein, bist du nicht der Sohn von dieser Maria? Und das ist die höchste Beleidigung, die man Jesus geben kann. Das ist die höchste Form der Ablehnung. Denn was sie im Prinzip sagen ist, also Jesus, wir vergessen nie. Ein kleines Dorf vergisst sowieso nie irgendwas. Wir erinnern uns ganz genau an die Situation vor 30 Jahren, als Maria und Josef im September geheiratet haben und im Dezember war auf einmal ein kleines Baby da. Ist Josef der Vater vielleicht? Man weiß es nicht. Die behaupten so einiges. Aber Maria war irgendwo im Urlaub und dann kommt sie zurück und ist schwanger. Was sie sagen ist, Jesus, du hast keinen Vater. Du hast null Rechte. Wir wissen noch nicht mal, wer dein Vater ist. Du bist ein Kind ohne Vater. Du hast es noch nicht mal verdient, erwähnt zu werden. Und sie merken nicht, dass Jesus genau deswegen gekommen ist, genau dafür gekommen ist, dass er ein paar Jahre später tatsächlich ein Kind ohne Vater wird, als er am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment am Kreuz wurde Jesus tatsächlich vaterlos, weil sein eigener Vater ihn abgelehnt hat. Nicht für das Schlimme, was er getan hat, sondern für die Schuld, die ich getan habe. Für die bösen Gedanken, die in meinem Herzen sind. Für die Ablehnung, die ich anderen Menschen gegenüber zeige. Für den Stolz in meinem Herzen ist er gestorben und wurde von Gott, seinem Vater, abgelehnt, damit Gott mich annehmen kann. Damit Gott mich nicht in alle Ewigkeit ablehnen muss, wurde Jesus abgelehnt von ihm. Und seht ihr, wie in dieser Botschaft und in diesem Jesus, der am Kreuz von Gott abgelehnt wurde, damit ich angenommen werde, wie da die Kraft liegt, diese Balance zu halten? Denn wenn das die Wahrheit ist und wenn das die Botschaft ist, die zentrale Botschaft unseres Lebens, meines Lebens, dass Gott sein Leben gegeben hat und für mich gestorben ist, aus lauter Liebe. Und dass ich nichts dazu beigetragen habe, dass er mich liebt. Nichts. Dann befreit mich das von meinem Stolz und ich kann nicht mehr auf andere Menschen herabschauen. Ich kann andere Menschen nicht mehr ausgrenzen, die eine andere Meinung haben als ich. Dann verändert mich das immer mehr und mehr, dass ich so werden kann wie dieser Jesus, der seine Feinde liebt. Dann kann ich zu Menschen hingehen und sagen, hey, und wenn du eine ganz andere Meinung hast und selbst wenn du eine Partei wählst, die ich niemals im Leben wählen würde, ich liebe dich und ich gebe mein Leben für dich, weil Gott sein Leben für mich gegeben hat, weil er mich liebt. Und dann kann ich gleichzeitig sagen, hey, weißt du, ich bleibe fest dabei. Du musst an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Du musst diesem Jesus vertrauen und nur diesem Jesus vertrauen. Denn dann muss ich nicht nach der Anerkennung und Annahme von anderen Menschen suchen und mich darum bemühen. Denn dann habe ich die Annahme und die Liebe von Gott. Denn dann bin ich sein Kind. Und deswegen, wenn du diese Spannung in deinem Leben spürst oder spürst, entweder wenn du merkst, dass Jesus bei dir aneckt, dass Jesus Punkte in deinem Leben anspricht, wo er sagt, so, hey, das läuft nicht so, das siehst du falsch, das siehst du nicht so wie ich. Wie reagierst du dann? Reagierst du mit Ablehnung und sagst, nein, mit dir will ich doch nichts mehr zu tun haben oder sagst du, okay, Jesus, wenn du wirklich Gott bist, dann will ich dir vertrauen, auch wenn ich das mit meinem bisherigen Weltbild nicht so sehen kann. Und wenn du die Spannung spürst, wenn du entweder zu feige bist oder zu sehr fies zu Menschen, komm immer wieder zum Kreuz, mach dir das immer wieder bewusst. Denk immer wieder daran und feier das, dass Jesus von Gott abgelehnt wurde, damit Gott dich als sein Kind annehmen kann. Lasst uns beten. Jesus, du wurdest abgelehnt, damit ich Gottes Kind werden kann. Danke dafür. Danke für deine unglaubliche Liebe. Und ich bitte dich, dass du jeden, der an dich glaubt, dass du uns ausrüstest mit unglaublicher Liebe für die Menschen in dieser Stadt, für unsere Nachbarn und Freunde. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest mit Vollmacht und mit Mut zu dienen, unser Leben hinzugeben für die Menschen. Nicht um dir zu gefallen, sondern weil wir von dir angenommen sind, weil wir von dir geliebt sind, weil wir von dir angenommen und ausgerüstet werden. Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, treu zu der Wahrheit zu stehen und das in Liebe zu tun. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Jesus, immer und immer wieder, dass unsere Errettung nicht an uns liegt und an dem, was wir für dich tun, sondern in dem, was du, Jesus, für uns getan hast, als du gestorben bist und auferstanden bist. Amen.